RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 14 Uhr mit Kerstin Reinsch. Guten Tag. Papst Franziskus hat trotz seiner körperlichen Schwächung den traditionellen Segen Urbi et Orbi gespendet, der Stadt und dem Erdkreis. Den Ostergottesdienst auf dem Petersplatz in Rom hat er zuvor vertretungsweise ein Kardinal geleitet. Franziskus zeigte sich erst im Anschluss an die Messe. Aus Rom, Lisa Weiß.
Der 88-Jährige erholt sich noch von einer schweren Lungenentzündung. Der Papst hat aber die Osterbotschaft selbst vorbereitet, wenn auch nicht selbst gesprochen. In ihr hat er sich für Frieden und gegen ein allgemeines Wettrüsten ausgesprochen, für Religionsfreiheit, Gedanken- und Redefreiheit und Respekt vor der Meinung anderer.
Das russische Militär hat trotz einer angekündigten Feuerpause wieder Ziele in der Ukraine angegriffen. Ukrainische Behörden sprachen von dutzendfachem Beschuss durch die russische Armee. Russland warf wiederum der Ukraine vor, die Feuerpause gebrochen zu haben. Gestern hatte Russlands Präsident Putin eine 30-stündige Waffenruhe über Ostern erklärt. Der ukrainische Staatschef Selenskyj und westliche Staaten forderten dagegen eine längere Feuerpause. Die Gewerkschaft der Polizei fordert, dass Waffen im öffentlichen Personennahverkehr deutschlandweit verboten werden. GdP-Chef Roskopf sagte, im Moment gäbe es einen Flickenteppich an Regelungen. Andreas Gerlach.
Jedes Bundesland habe eigene Vorschriften. Der Bürger wisse oft selbst nicht, ob es gerade eine Verbotszone an einem Bahnhof gibt oder nicht. Deshalb hofft die GdP, dass die Innenministerkonferenz für eine bundesweit einheitliche Regelung sorgt. Roskopf stellt aber klar, wir wollen keine Vollkontrollen. Die wären auch nicht machbar. Aber gerade abends würden bestimmte Bahnhofsbereiche zu Angsträumen.
Der Landesschülerrat Brandenburg warnt vor den geplanten Kürzungen im Bildungsbereich. Landesschülerratsprecher Tarnus sprach von einem grotesken Zeichen. Lehrkräfte sowie Schülerinnen und Schüler würden verunsichert. Den Schulen fehle schon jetzt Geld. Nach den Plänen der SPD-BSW-Koalition soll unter anderem die Zahl der Lehrerstellen in den kommenden beiden Schuljahren sinken. Vor dem Hilton Hotel in Berlin-Mitte hat es am frühen Morgen eine Schießerei gegeben. Wie die Polizei dem RBB bestätigt hat, ist eine Person verletzt worden und kam in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauerten an. Hertha BSC ist in der zweiten Fußball-Bundesliga gerade auswärts gefordert. Im Spiel Ulm gegen Hertha steht es aktuell 1:0. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Am Nachmittag meist heiter oder sonnig und trocken. Zurzeit in Berlin-Köpenick 17 Grad und in Fürstenwalde Spree 20. Morgen anfangs wolkig, im Verlauf häufiger Sonne, örtlich aber auch Schauer oder Gewitter, maximal 22 Grad. Die Zeit 14.03 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Mein Name ist Martin Spiller. Ich grüße Sie heute am Ostersonntag. Und weil Ostern ja doch noch ein christliches Fest ist, das höchste Fest der Christen überhaupt, schauen an diesem Tag Millionen von Katholiken aus aller Welt nach Rom, wo der Papst am Mittag traditionell den Segen Urbi et Orbi erteilt. Das hat er auch in diesem Jahr getan, anderes aber nicht. Denn die Messe auf dem Petersplatz begann zunächst ohne Papst. Und als er dann kam, konnte er nicht viel sagen.
Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua.
Er hat es sich nicht nehmen lassen. Papst Franziskus ist selbst zum Abschluss der Ostermesse aufgetreten und hat den Gläubigen frohe Ostern gewünscht, trotz der lebensbedrohlichen Lungenentzündung, die er erst überstanden hat. Und er hat der Stadt Rom und den Erdkreis auch den Segen Urbi et Orbi gespendet, zumindest in einer verkürzten Segensformel.
Benedicat vos, omnipotens Deus. Pater, es Filius, es Spiritus Sancti. Amen.
Angespannt hatten die Blicke tausender Gläubiger sich zuvor auf die Mittelloggia des Petersdoms gerichtet. Auf dem Petersplatz war fast kein Laut zu hören. Erst nach Minuten öffneten sich die schweren Vorhänge und Franziskus wurde im Rollstuhl auf den Balkon geschoben. Beifall und Jubel brandeten über den Platz. Da das Sprechen ihm noch hörbar schwerfällt, ließ er seine Osterbotschaft dann von seinem Zeremonienmeister Diego Ravelli verlesen.
Maestro, diese Zeremonie, die lesere il messaggio.
Und das war der Moment, auf den alle gewartet hatten. Der Petersplatz mit Blumen geschmückt, die niederländische Gärtner Jahr für Jahr schicken, zehntausende Gläubige, die geduldig auf den Einlass warteten, an einem leicht verhangenen und noch kühlen Frühlingstag in Rom. Vieles war wie immer gewesen bei den Osterfeierlichkeiten, aber bis zum Ende der Messe fehlte die zentrale Figur. Franziskus ließ sich vom früheren Erzpriester des Petersdoms, Angelo Comastri, vertreten. In den Mittelpunkt seiner Osterbotschaft stellte der Papst die Warnung vor einem neuen Wettrüsten.
Nessuna pace è possibile senza un vero disarmo.
Es kann keinen Frieden geben ohne echte Abrüstung. Der Anspruch eines jeden Volkes, für seine eigene Verteidigung zu sorgen, darf nicht zu einem allgemeinen Wettrüsten führen. Der größte Osterwunsch des Papstes, zurückzufinden zur Hoffnung, dass Frieden möglich ist. Vor allem, aber nicht nur, im Heiligen Land.
Sono vicino alle sofferenze dei cristiani in Palestina e in Israele, così come tutto il popolo israeliano.
Den leidenden Christen in Palästina und Israel, wie dem gesamten israelischen und palästinensischen Volk, bekunde ich meine Nähe. Das wachsende Klima des Antisemitismus, das sich in der ganzen Welt ausbreitet, ist besorgniserregend. Gleichzeitig sind meine Gedanken bei den Menschen und insbesondere bei der christlichen Gemeinde im Gazastreifen, wo der schreckliche Konflikt weiterhin Tod und Zerstörung bringt und eine dramatische und unwürdige humanitäre Situation verursacht. Ich appelliere an die Kriegsparteien, das Feuer einzustellen, die Geiseln freizulassen und den Menschen zu helfen, die hungern und sich nach einer friedlichen Zukunft sehnen.
Cessate il fuoco. Si liberino gli ostaggi. Si presti aiuto alla gente.
Auch auf den Krieg in der Ukraine ging Franziskus in seiner Osterbotschaft ein, ohne Russland ausdrücklich zu erwähnen.
Cristo risorto.
Möge der auferstandene Christus der gepeinigten Ukraine das österliche Geschenk des Friedens zuteil werden lassen und alle Beteiligten ermutigen, ihre Bemühungen um einen gerechten und dauerhaften Frieden fortzusetzen. Des Weiteren erwähnte er die Konflikte im Jemen und im Kaukasus zwischen Armenien und Aserbaidschan, sowie auf dem Westbalkan, im Sudan und im Kongo sowie in Myanmar. Der Papst hatte ausdrücklich den Wunsch geäußert, zumindest den zentralen Teil der Osterfeierlichkeiten selbst zu übernehmen. Anschließend ließ er sich im Papamobil über den Petersplatz fahren. Die Reaktion der Gläubigen auf den Platz war eindeutig. Einerseits Erleichterung, andererseits weiterhin Sorge, weil der Auftritt von Franziskus auch deutlich machte, wie schwer der Papst erkrankt war, wie kurzatmig er noch ist und wie schwer es ihm fällt, mehr als nur wenige Sekunden zu sprechen.
Obi et Orbi, dem der Stadt und dem Erdkreis, den Segen konnte der Papst heute in Rom selbst erteilen. Für die Osterbotschaft musste ein Kardinal ran. Das Geschehen auf dem Petersplatz hat für uns zusammengefasst Ivo Maruschek. 14.07 Uhr, RBB 24, Inforadio, der Verkehrsservice mit dieser Meldung. Vorsicht auf der A10, östlicher Berliner Ring, Richtung Dreieck Barnim. Zwischen Dreieck Spreeau und Freienbrink liegen Gegenstände auf der rechten Spur. Wenigstens kurz war die gestrige Ankündigung so etwas wie ein kleiner Lichtblick. Russland versprach zu Ostern eine Waffenruhe für die Ukraine. 30 Stunden lang sollte es keine Kampfhandlung geben. Die 30 Stunden, die sind noch längst nicht rum, die Ruhe aber schon. Es wird offenbar weitergekämpft, und zwar auf beiden Seiten. Einzelheiten von Stefanie Markert für das Studio Moskau.
444 Mal hätte die ukrainische Seite nach Beginn der Waffenruhe und bis zur Mittagsstunde russische Stellungen beschossen. Es gebe Tote und Verletzte unter der Zivilbevölkerung. Dies teilte das russische Verteidigungsministerium unter anderem über die Nachrichtenagentur TASS mit. Attacken hätte es im Gebiet Donezk gegeben. Der erste staatliche Fernsehkanal zeigte Bilder, die diese Angaben belegen sollen. Zu sehen war aber nur Rauch, nicht von wo er aufstieg. Diese Region hat Russland völkerrechtswidrig annektiert. Das russische Verteidigungsministerium gestand aber ein, man habe unmittelbar vor der Waffenruhe selbst noch fast 90 gegnerische Stellungen vernichtet. Eine unabhängige Überprüfung der Angaben ist nicht möglich. Auch die Ukraine zählt Russland für die Verletzung der gestern plötzlich von Präsident Putin verkündeten Waffenruhe an. Nach Angaben des ukrainischen Präsidenten hat es von Mitternacht bis 6 Uhr Ortszeit ungefähr genauso viel Beschuss von der Gegenseite gegeben. Selenskyj räumt aber ein, in manchen Gebieten habe sich die Lage beruhigt. Rodion Miroschnik, Sonderbeauftragter des russischen Außenministeriums, wertete die verkündete Waffenruhe als Versuch, Russlands Verhandlungsfähigkeit zu zeigen. Präsident Trump hatte unlängst gedroht, gebe es keine Fortschritte, zögen sich die USA als Vermittler zurück. Moskau verknüpft nun Ostern mit einem anderen Datum. Erst sei Christus auferstanden, dann werde man siegen. Der 9. Mai, Russlands Tag des Sieges nach dem Zweiten Weltkrieg, sei im Kalender nicht mehr weit.
Die Waffenruhe endet um Mitternacht. Ganz eingestellt wurden die Kampfhandlungen aber offenbar nie. Stefanie Markert berichtete. Millionen Menschen aus Afghanistan suchen in Pakistan Schutz vor Krieg und Konflikt. Viele schon seit Jahrzehnten. Doch das Verhältnis zum Nachbarland ist kein einfaches. In den vergangenen Jahren haben die pakistanischen Behörden immer wieder Wellen von Ausweisungen und Abschiebungen gestartet. Jetzt hat die Regierung in Islamabad erneut damit begonnen. Hunderttausende afghanische Staatsbürger sollten bis Ende März in ihre Heimat zurückkehren. Sonst folgt die Abschiebung. Seitdem haben weitere Zehntausende das Land verlassen.
Sie sitzen auf überfüllten Lastwagen mit allem, was sie noch besitzen. Kanister, Säcke, Habseligkeiten, gestapelt auf den Dächern der Trucks. Viele haben kaum mehr als das, was sie am Körper tragen, als sie den Grenzübergang Torcham im Nordwesten Pakistans erreichen. Anfang März teilten ihnen die pakistanischen Behörden mit, dass sie das Land verlassen müssen, innerhalb von 3 Wochen. Ganze Familien, die seit Jahren oder sogar Jahrzehnten in Pakistan leben, sowie Shahbaz Khan. Der 50-Jährige musste alles zurücklassen, wie er der Nachrichtenagentur AFP erzählt. Diese Leute haben unsere Häuser durchsucht und uns hierher gebracht. Wir haben unser Vieh und unsere Traktoren verkauft, aber das Geld ist dort geblieben. Ich habe Afghanistan noch nie gesehen. Dies ist mein erstes Mal. Ich mache mir Sorgen, wie meine Kinder dort leben werden. Pakistan hat uns sehr viel Unrecht angetan. Seit Anfang April haben nach Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerks mehr als 120.000 Afghaninnen und Afghanen Pakistan verlassen. Die meisten aus Angst, freiwillig. Zehntausende seien allein in den vergangenen 2 Wochen abgeschoben worden. Es ist eine weitere Phase einer groß angelegten Abschiebekampagne. Betroffen sind rund 800.000 Menschen, die zuvor jahrelang mit der sogenannten Afghan Citizen Card in Pakistan lebten, einem speziellen Ausweis. Nun jedoch gelten auch diese offiziell registrierten Afghanen plötzlich als illegal. Seit Ablauf der Frist haben die Behörden damit begonnen, Menschen festzunehmen und in Abschiebezentren zu bringen. Die Taliban in Afghanistan forderten Pakistan auf, den Menschen keinen Schaden zuzufügen. Ihr Hab und Gut müsse geschützt werden, sagte Abdul Salam Hanafi, ein ranghoher Taliban. Unsere einzige Bitte an unsere pakistanischen Brüder ist, unsere langjährigen Beziehungen zu berücksichtigen. Das afghanische und das pakistanische Volk sind Brüder. Unsere Beziehung ist historisch gewachsen, keine Eintagsfliege. Wir kommen nach Pakistan, sie kommen zu uns. Diese brüderliche islamische Nachbarschaftsbeziehung muss bewahrt werden. Doch das Verhältnis der beiden Länder hat sich deutlich verschlechtert. Die pakistanische Regierung macht afghanische Staatsangehörige für einen Anstieg der Terroranschläge im eigenen Land verantwortlich. Immer wieder heißt es, sie seien zunehmend an Angriffen auf Sicherheitskräfte beteiligt. Beobachter vermuten, Islamabad wolle mit den Abschiebungen den Druck auf die Taliban erhöhen. Auf den Straßen der Hauptstadt Islamabad sind die Meinungen gespalten. Das Land habe eine sehr gute Entscheidung getroffen, meint etwa dieser Mann. Man sollte sie komplett rausschmeißen, denn die Bevölkerung Pakistans ist so groß, dass wir das nicht bewältigen können. Wir haben keinen Plan für die Zukunft. Pakistan ertrinkt in Krediten. Wenn in einer solchen Situation Menschen aus anderen Ländern kommen und hier leben, werden sie uns zur Last fallen. Diese junge Studentin hingegen kritisiert die Abschiebung scharf. Sie tun nicht das Richtige, denn die Afghanen leben schon lange hier. Es ist also auch ihr Land. Sie sollten die gleichen Rechte haben wie wir. Langfristig plant die Regierung in Islamabad, bis zu 3 Millionen Afghaninnen und Afghanen zurückzuschicken. In ihre Heimat drohen den Geflüchteten Armut, Hunger und im schlimmsten Fall Verfolgung.
Franziska Amler, unsere Korrespondentin in Neu-Delhi, berichtete über die Abschiebung von Afghanen aus Pakistan. Weiter geht's hier mit Thomas Kroh.
RBB 24 Inforadio Sport.
Frohe Ostern auch von mir, Ihnen allen. Hertha BSC liegt in der 2. Fußball-Bundesliga kurz vor der Pause beim Spiel in Ulm 0:1 zurück. Detlef Lindner.
Ernst Im Tor der Hertha keine Abwehrmöglichkeit. Wenig Torchancen. Die Ulmer kommen jetzt noch einmal in die letzten Sekunden der ersten Halbzeit bei Sonnenschein um die 20 Grad laufen. Und mehr Spielanteile für die Ulmer in den Zweikämpfen. Die Hertha zwar besser, aber die zwingenderen Aktionen haben die Ulmer, die immer wieder mit viel Wucht, viel Geschwindigkeit die Abwehr der Hertha anlaufen. Diese Dreierkette, auf die ja Stefan Leitl auch umgestellt hatte und mit der er in den letzten Partien als Trainer so viel Erfolg hatte. Eine Möglichkeit für Hertha BSC, 2 Minuten Nachspielzeit im ersten Abschnitt werden jetzt angezeigt. Eine einzige richtig gute Möglichkeit, es wäre die Ausgleichsmöglichkeit gewesen nach einer halben Stunde. Cuisance, 16 Meter Schlenzer, da stand er dann frei, hatte mal ein bisschen Raum, konnte sich dann auch ein bisschen mal die Ecke aussuchen, aber hauchzart am Pfosten der Ulmer dann vorbeigeschmolzen, dieser Schlenzer. Jetzt die Hertha nochmal aus der Abwehr heraus. Meistens brauchen sie zu viel Zeit im Aufbauspiel. Dort durch den Oldie, Toni Leistner, der natürlich seine Geschwindigkeitsprobleme hat im Spiel nach hinten, wenn er dann mal sprinten muss. Und das passiert öfters mal, dass die Ulmer sehr, sehr schnell kommen und die Hertha doch einen Tick für meinen Geschmack 1, 2, 3 Schritte zu hoch steht. Nicht nur beim Gegentreffer, das waren dann mehrere Schritte, aber sie müssen aufpassen, denn die Ulmer sind sehr gescheit, sehr schnell. Da Rees jetzt nochmal durch, ist nochmal bedrängt wird vom Abwehrchef der Ulmer, von Strumpf in dieser Phase, aber der Torhüter Niklas Thiele ist rausgekommen, hat den Ball weggefischt. So bleibt es hier beim 1-0 bei dieser Führung. Für die Ulmer, die ja ihre letzten Heimspiele gegen Darmstadt oder auch mit gegen Magdeburg gewonnen haben. Sie sammeln oder müssen Punkte sammeln im Kampf gegen den Abstieg. Da ist der Relegationsrang, Rang 16 im Moment, das erklärte Ziel der Ulmer, die ja unbedingt in der Liga bleiben wollen. Und die Hertha noch nicht ganz gerettet, auch wenn sich das alles noch sehr, sehr luftig anfühlt nach hinten. Die müssen ein bisschen aufpassen. Da die Ulmer jetzt auch nochmal kommen, über rechts, Batista Meier, der gute Spielanlage hat, gute Bälle verteilt, ist aber sehr, sehr eng dort auf der rechten Seite der Hertha. Können sich jetzt mit Krattmacher vielleicht durchspielen. Die Ulmer bleiben aber in dieser Phase noch einmal an Cuisance, der sehr fleißig ist, hängen in der Abwehr. Ball nach vorne gegeben, aber gleich am Hertha-Spieler. Gleich 3 Ulmer haben sich da dran gehängt. Und so kommen sie dann in diesem Moment durch Schern nicht weiter, auch nicht zum Gegenstoß. Und keine Möglichkeit mehr. Da jetzt der Halbzeitpfiff vom Schiedsrichter da ist. Eine Partie, die viel Schwung hat bei den Ulmern und ein bisschen zäh anläuft, vor allem in der Offensive bei der Hertha, und Ulm führt nicht unverdient. 1-0.
Detlef Lindner, unser Reporter in Ulm. Und Glück für den SSV, denn Preußen Münster hat gerade das 1-2 kassiert beim 1. FC Köln. Münster damit jetzt wieder Vorletzter, einen Punkt hinter den Ulmern. Hier der Überblick über die Spielstände in der zweiten Liga. Also Köln gegen Münster 2-1, Darmstadt führt 1-0 gegen Hannover, keine Tore in Karlsruhe zwischen dem KSC und Fürth. Der 1. FC Magdeburg liegt vorn, 1-0 gegen den tabellenletzten Regensburg, und Ulm gegen Hertha, wie gesagt, auch 1-0. Der 1. FC Union Berlin hat gestern in der Bundesliga ein Spiel abgeliefert, das in die Geschichtsbücher eingegangen ist. 8 Tore vor dem Pausenpfiff gegen den VfB Stuttgart. Tabea Kunze.
Union-Kapitän Christopher Trimmel hat mit 38 Jahren viel erlebt. Vom Aufstieg bis zur Champions League mit dem 1. FC Union. Doch dieses 4-4 gegen den VfB Stuttgart machte auch den Captain sprachlos.
Nee, das kann man auch gar nicht erklären. Dinge waren einfach drin. Und die Torhüter haben sich dann auch natürlich angeguckt und gesagt, was ist da los? Aber wie gesagt, es passiert. Irgendwie bin ich froh, sowas auch mal erlebt zu haben, aber ich brauche es kein zweites Mal.
Trimmel selbst leitete mit seinen Standards die 2-0-Führung für Union ein. Illich und Leit waren die Torschützen. Doch Stuttgart glich aus, ehe Querfeld aus 35 Metern in den Winkel traf. Das 4-4 erzielte Illich in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit.
Ja, irgendwie gefühlt alle 5 Minuten fällt da ein Ding rein. Ja, man schaut sich halt natürlich ratlos an, aber wir haben spezielle Trainer die richtigen Worte gefunden.
Welche Worte das genau waren, erklärte Steffen Baumgart nach dem Abpfiff so.
dass es auf eine Art Spaß macht und auch ein geiles Fußballspiel ist und auf der anderen Art schon geguckt werden muss, dass wir dann wirklich auch den Job wirklich machen, der dann wieder wichtig ist. Wir haben die Jungs auch gemacht und deswegen das Gute bei den Jungs ist einfach, dass sie weitermachen, dass sie dranbleiben und das ist dann immer das Wichtigste und dann kann man so ein Spiel gegen eine sehr, sehr gute Stuttgarter Mannschaft dann halt auch mal mit einem Punkt beenden.
So wurde es ein denkwürdiges 200. Bundesligaspiel für den 1. FC Union. Historisch, weil noch nie in der Fußball-Bundesliga 8 Tore in der ersten Halbzeit fielen und erfolgreich, weil die Eisernen damit vorzeitig den Klassenerhalt in der Bundesliga perfekt gemacht haben.
Jetzt freuen wir uns über eine Serie, aber wir wissen schon, dass der Weg steinig war. Jetzt haben wir aber einen Abschluss gefunden im ersten. Das heißt, wir haben das, was wir als Hauptziel hatten, den Klassenerhalt, haben wir erreicht. Ich glaube, das ist wichtig für den Verein, ist wichtig für die Weiterentwicklung, ist wichtig für die Planung.
Doch vor der Planung kam erstmal das Feiern. Minutenlang mit den Fans im Stadion und später mit einer Kiste Bier in der Kabine.
Ja, natürlich, das müssen wir feiern. Also das ist ja nichts Selbstverständliches, sondern das ist harte Arbeit. Und wenn man die letzten 6 Wochen sieht von uns, wie wir gearbeitet haben, dann haben wir uns das natürlich verdient, weil die Resultate auch gestimmt haben.
Kapitän Christopher Trimmel bleibt mit seinen Unionern das 6. Spiel in Folge ungeschlagen. Nach Unentschieden gegen Spitzenreiter FC Bayern München und Meister Bayer Leverkusen kann auch Vizemeister Stuttgart die Eisernen nicht besiegen.
Tabea Kunze berichtete. Und nun zum Handball. Die Füchse Berlin haben sich in dieser Woche im Kampf um die deutsche Meisterschaft einen Verfolger vom Hals halten können, nämlich den Rekordmeister, den THW Kiel, mit einem Sieg in Kiel. Heute nun besteht für sie die Möglichkeit, den nächsten Verfolger abzuschütteln. Hannover-Burgdorf. Und das in der eigenen Halle, dort in der Max-Schmeling-Halle im Prenzlauer Berg. Jetzt auch unser Reporter am Mikrofon, Jens-Christian Gussmann. Hallo.
Grüß dich, Thomas.
Wie?
Was möchtest du wissen?
Alles, selbstverständlich. Alles. Zum Beispiel, alles. Wie okay, die Füchse personell dieses schwere Auswärtsspiel in Kiel überstanden haben.
Der Kader, also es gibt noch keine Aufstellung, das muss ich sagen, aber die Mannschaften machen sich gerade warm, deswegen kann ich auf die Platte blicken und wenn ich die Füchse so durchgehe, dann sind alle Mann, die unter der Woche in Kiel gewonnen haben, jetzt auch wieder dabei. Das heißt, auch Tim Freihöfer, der ja in Kiel so ein bisschen überraschend, der Linksaußen, der auch so ein sicherer 7-Meter-Schütze ist, der da so ein bisschen überraschend sein Comeback nach der Verletzung aus dem Kielce Champions League Rückspiel gegeben hat. Wen man eher zurück hatte, erwartet hatte, das war der zweite Verletzte aus dem Kielce Spiel. Das ist Fabian Wiede, den habe ich noch vor der Halle in Zivil und ohne Sporttasche gesehen. Der macht sich unten leider auch nicht warm. Also abgesehen von Fabi Wiede, alle an Bord, das gibt erst noch ein bisschen Zuversicht.
Es hatte ja einen Rückschlag gegeben für die Füchse Berlin mit unerwarteten Verlusten, aber nun dieser Sieg in Kiel. Was hat das an der Gesamtkonstellation geändert?
Ich möchte fast sagen, alles. Es geht ja ganz eng an der Spitze der Handball-Bundesliga zu. Da sind 4 Mannschaften, die gerade mal durch einen Minuspunkt getrennt sind. Das sind die Füchse, die momentan Tabellenerster sind. Nach Minuspunkten gleich mit den Füchsen, das ist die MT Melsungen. Und jeweils einen Minuspunkt dahinter. Zum einen der heutige Gast, Hannover-Burgdorf, und zum anderen der Meister, der SC Magdeburg. Wenn du also deine Spitzenposition verteidigen willst, wenn du das erste Mal in der Vereinsgeschichte überhaupt deutscher Meister werden willst, dann müssen die Füchse eigentlich, vor allen Dingen, wenn man sich das Restprogramm des Meisters der Magdeburger anguckt, das ist nicht mehr so schwer. Die haben aber noch 2, 3 Nachholspiele. Also die Anzahl der Spiele kann die so ein bisschen stressen, vor allen Dingen. Dann müssen die eigentlich alles gewinnen. Das ist aber auch nicht unbedingt total leicht. Aber es ist so halbwegs machbar, weil man hat noch 2 Top-Teams zu Hause. Heute das Spiel gegen Hannover, die sind Dritter. Und dann kommt Melsungen auch nochmal. Aber die hat man halt beide zu Hause. Das ist der Vorteil. Setzt man sich in allen 8 Spielen, die noch ausstehen, durch, wird man Meister. Das ist die einfache Rechnung.
Ja, das ist klar, wenn man Tabellenführer ist und dann natürlich an alle Spiele gewinnt. Und darunter auch das gegen den ersten Verfolger Melsungen. Aber wollen wir den Ereignissen nicht vorgreifen. Hannover hat auch eine überraschende Heimniederlage hinnehmen müssen. Sind die Niedersachsen zu Hause schwächer und auswärts stärker? Wie schätzt du Hannover heute ein?
Ich schätze Hannover so ein, dass diese Tabellenposition, die sie haben, also dass sie aktuell Dritter sind, nicht ganz ihrem wahren Wert entspricht. Denn die halbe Rückrunde ist gespielt und alle Top-Teams haben eigentlich schon mal so ein bisschen untereinander gegen gespielt und da hat sich jeder dem einen dem anderen mal so einen Punkt hier oder da abgenommen. Hannover hat noch keines der Top-Teams gehabt. Deswegen finde ich diese dritte Position, die sie momentan einnehmen, ein bisschen überbewertet. Ich hoffe, ich täusche mich nicht.
Normalerweise ist es in der Max-Schmeling-Halle, wenn dort die Füchse zugange sind, Hölle laut. In gut einer halben Stunde geht's los und es hört sich so an, wie still ruht der See. Ist das die Ruhe vor dem Sturm?
Ja, das muss man wirklich so sagen. Also die Mannschaft, wenn die sich warm machen, die Mannschaften, ist es noch so ein bisschen ruhiger. Aber es ist so, dass alle Heimspiele, die die Füchse noch bis zum Saisonende haben, die am Sonntag sind, der also bei den Fans und auch bei den Zuschauern ein sehr beliebter Termin ist, die sind ausverkauft. Und so wird es heute auch sein. Und ich kann dir jetzt schon garantieren, also spätestens mit Anpfiff brennt die Hütte, dann ist es hier richtig laut, dann geht's hier total ab. Und das hat natürlich auch immer damit zu tun, dass die Füchse eigentlich so eine Frühstartermannschaft sind, die also gut loslegen. Und wenn es dann in den ersten paar Minuten gleich gut läuft, dann zündet man die Halle auch noch so ein bisschen an. Und dann kommt da so ein Echo zurück und das treibt dich so nach vorne. Und das gibt dir nochmal extra Power, nochmal extra Energie. Und dann muss das doch irgendwie mit diesem Heimsieg gegen Hannover klappen.
Sagt Jens-Christian Gussmann, unser Reporter, noch 35 Minuten und dann sind Sie auch live dabei hier bei uns im RBB 24 Inforadio. Wir werden ausführlich von dieser Partie berichten und auch über die letzte Begegnung am heutigen Spieltag in der Fußball-Bundesliga am Hamburger Millerntor, wo der FC St. Pauli Titelverteidiger Leverkusen erwartet, Ina Kast.
St. Paulis großes Ziel ist mittlerweile so nah. Abwehrspieler David Nemeth und Co. können schon bald den Klassenerhalt schaffen.
Wir sind extrem motiviert. Denn wir wollen sich nicht auf irgendwen anders verlassen, dass die das für uns machen. Deswegen wollen wir einfach jedes Spiel reinhauen und einfach selber die Punkte sammeln.
Das mit den Punkten sieht für St. Pauli doch echt gut aus. Der Vorsprung auf Heidenheim auf dem Relegationsplatz vor diesem Spieltag bereits 7 Punkte.
Da sind noch 5 Spiele übrig, da sind noch genug. 15 Punkte kann man noch machen. Das sind noch viele Punkte. Da ruht sich auf jeden Fall keiner drauf aus, auf diese 7 Punkte.
Nemeth und seine St. Paulianer fühlen sich bereit, zum ersten Mal in dieser Saison ein Top-Team wie Leverkusen zu schlagen. Warum auch nicht?
Bochum hat gegen Bayern gewonnen. Jede Mannschaft kann jetzt gefühlt gegen jeden gewinnen, weil es geht einfach um alles jetzt aktuell.
Für Leverkusen geht es noch darum, den Meistertitel zu verteidigen, auch wenn der Vorsprung der Bayern wohl zu groß ist. Leverkusens Bester ist zum Saisonendspurt wieder mit dabei. Erstmals seit seiner Sprunggelenksverletzung wird Florian Wirtz gegen St. Pauli wohl wieder in der Startelf stehen und rumwirbeln.
Klar, der hat unglaubliche Qualität, kann man eh nichts machen. Und da versuchen wir, wie gesagt, schon einfach den gemeinsam aufzuhalten. Klar, ist immer cool, wenn man gegen solche Spieler spielen kann.
St. Paulis größte Aufgabe allerdings, den eigenen Kapitän und Leistungsträger ersetzen. Jackson Irvine hat in dieser Saison jede Minute gespielt, fällt nun aber verletzt aus. Bitter für seinen Trainer Alexander Blessin.
Jacko kann man so nicht 1:1 ersetzen, das ist klar. Geht voran, haut sich da überall rein, macht viele Meter, aber das müssen wir dann auf verschiedene Schultern wieder verteilen.
Breite Schultern und eine breite Brust helfen im Abstiegskampf.
Also ich glaube, dass wir die Qualität haben und man braucht natürlich auch gegen so eine Mannschaft einen guten Tag. Wenn wir da eine gute Performance abrufen können, dann können wir auch Punkte holen.
Osterhase, aufgepasst, Punkte statt Schokoladeneier. Das also ist an diesem Ostersonntag die heiße Ware für Alexander Blessin im Hamburger Millerntor-Stadion.
Von dort berichtete Ina Kast. Und das sind die drei Partien in der Bundesliga am heutigen Ostersonntag. Der FC Augsburg empfängt Eintracht Frankfurt um 3:30. Danach geht's weiter im Westfalenstadion mit Dortmund gegen Mönchengladbach, der Borussengipfel. Und schließlich St. Pauli gegen Leverkusen. Und um 19 Uhr startet dann das nächste Formel-1-Rennen dieser Saison, der Grand Prix von Saudi-Arabien in Jeddah. Achim Scheu.
Wenn um 19 Uhr die Ampeln auf grün schalten und der große Preis von Saudi-Arabien in der Formel 1 beginnt, dann steht Max Verstappen doch sehr überraschend auf Startplatz 1. Denn der Red Bull ist aktuell den beiden McLaren eigentlich unterlegen. Im Qualifying aber zeigte der Weltmeister sein Können. Pole Position für Max Verstappen, damit war nach dem letzten Rennen nicht zu rechnen. Auf Startplatz 2 steht Oscar Piastri im McLaren, dessen Teamkollege, der WM führende Lando Norris, baute in der Qualifikation einen selbstverschuldeten Unfall, blieb zum Glück unverletzt. Von Startplatz 10 aus wird Norris versuchen, das Feld von hinten aufzurollen. Die beiden Mercedes starten den Grand Prix von den Rängen 3 und 5, Ferrari von 4 und 7. Spannend wird zu sehen sein, wie sich die Autos und Fahrer bei der großen Hitze auf der kompletten Renndistanz über 50 Runden schlagen.
Nach den Nachrichten mit Kerstin Reinsch geht's hier weiter bei uns mit Wissenswerte. Das Thema heute: Geoengineering im Meer. Und Handball mit dem Topspiel Hannover gegen die Füchse umgekehrt. Die Füchse Berlin gegen Hannover Burgdorf dann um 15.14 Uhr.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
A9 Leipzig Richtung Berlin. Zwischen Kleinmarzins und Niemek ein defektes Fahrzeug. A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreikwerder. Zwischen Potsdam Nord und Vöben gibt es Stau an einer Baustelle. Rund 10 Minuten Wartezeit. Stadtverkehr Berlin. Auf dem Stadtring 100 Richtung Wedding geht es zwischen Schmargendorf und Spandauerdamm nur stockend voran. Hier 10 Minuten plus. Tiergarten und Mitte. Die Straße des 17. Juni und die Ebertstraße sind vor dem Brandenburger Tor bis zum Abend wegen einer Demonstration gesperrt. Aktuellste S-Bahn. Die S47 fährt nur zwischen Schöneweide und Spindlersfeld wegen einer Weichenstörung.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 14.30 Uhr. Papst Franziskus hat trotz seiner körperlichen Schwächung den traditionellen Segen Urbi et Orbi gespendet, der Stadt und dem Erdkreis. Den Ostergottesdienst auf dem Petersplatz in Rom hatte zuvor vertretungsweise ein Kardinal geleitet. In der Osterbotschaft wurden der Antisemitismus sowie der Krieg in Gaza kritisiert. Außerdem wurde für Frieden für die Ukraine gebetet, sowie um ein Ende des Leidens der Menschen im Jemen und im Sudan. Zugleich wurde in der Predigt an jene Menschen erinnert, die ihren Glauben nicht frei leben können. In Berlin hat der evangelische Bischof Stäblein in seiner Osterpredigt zu Mut und Zuversicht aufgerufen, trotz zahlreicher Krisen in der Welt. Die Trauer gehöre dazu. Ohne Karfreitag gäbe es keinen Ostermorgen, sagte der Bischof der evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-Schlesische-Oberlausitz in der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche. Die einseitig von Russland ausgerufene Waffenruhe im Krieg gegen die Ukraine hat nicht gehalten. Beide Seiten werfen sich gegenseitig vor, wieder gegnerische Ziele angegriffen zu haben. Gestern hatte der russische Staatschef Putin eine 30-stündige Feuerpause verkündet. Stefanie Markert.
444 Mal hätte die ukrainische Seite nach Beginn der Waffenruhe und bis zur Mittagsstunde russische Stellungen beschossen. Dies teilte das russische Verteidigungsministerium unter anderem über die Nachrichtenagentur TASS mit. Nach Angaben des ukrainischen Präsidenten hat es von Mitternacht bis 6 Uhr Ortszeit ungefähr genauso viel Beschuss von der Gegenseite gegeben. Selenskyj räumt aber ein, in manchen Gebieten habe sich die Lage beruhigt.
Vor dem Hilton Hotel in Berlin-Mitte hat es am frühen Morgen eine Schießerei gegeben. Wie die Polizei dem RBB bestätigt hat, ist eine Person verletzt worden und kam in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen dauerten an. Laut einer RBB-Reporterin hat am Vormittag die Kriminalpolizei den Tatort untersucht. Auch Polizeihunde waren im Einsatz. Die Hintergründe sind noch nicht bekannt. Die Brandenburger Tourismusbranche ist mit dem Auftakt der Saison zufrieden. Die Buchungszahlen in den Osterferien seien gut, sagte der Sprecher des Tourismusmarketings Brandenburg Kastner, Antenne Brandenburg vom RBB. Das gelte auch schon für die Zeit bis Pfingsten, so Kastner. Anziehungspunkte seien die Osterfestspiele Schloss Rheinsberg, Naturerlebniswanderungen im Spreewald oder Ranger-Touren im unteren Odertal. Hertha BSC ist in der zweiten Fußball-Bundesliga gerade auswärts gefordert. Im Spiel Ulm gegen Hertha steht es aktuell 1:0. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Am Nachmittag meist heiter oder sonnig und trocken. Zurzeit in Berlin-Steglitz 18 und in Baruth-Mark 17 Grad. Morgen Ostermontag anfangs wolkig, im Verlauf häufiger Sonne, örtlich auch Schauer, vereinzelt auch Gewitter, bei maximal 18 bis 22 Grad. Die Zeit 14.33 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Wir lieben das Warum.
Schon wieder eine Technik, um die Welt zu retten. Das war mein erster Gedanke, als ich von dieser Idee gehört habe, über die wir gleich sprechen werden. Worum geht es? Das Klima hat sich bekanntlich schon merklich erwärmt und ebenso bekanntlich sind daran vor allem die immer mehr Treibhausgase schuld, die die Menschheit in die Atmosphäre entlässt. Und weil diese Treibhausgase im Moment auch global nicht weniger werden, setzt sich in der Klimaforschung zunehmend eine Einsicht durch, nämlich dass es nicht reichen wird, bei den Emissionen auf die Bremse zu treten, sondern dass Treibhausgase und vor allem CO2 auch wieder aktiv aus der Atmosphäre herausgeholt werden müssen. Die große Frage ist nur, wie soll das gehen? Ich bin Gabor Pahl und mein Gast ist Kai Schulz. Er interessiert sich vor allem dabei für solche Verfahren, die sich die Ozeane zunutze machen. Er ist Meeresbiogeochemiker an der australischen Southern Cross University, arbeitet aktuell aber auch am Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Geomar in Kiel. Hallo.
Hallo, schönen guten Tag.
Wir reden ja im Klartext von Geoengineering, also von technischen Eingriffen in das Erdsystem. Was Sie dabei konkret mit dem Meer vorhaben, darüber reden wir gleich noch ausführlich. Vielleicht nur noch vorweg, ich bin sicher, unter denen, die zuhören, gibt es jetzt schon einige, die denken, ah nee, nicht schon wieder irgendwelche Techniktricks zur Rettung des Klimas. Das bringt doch nichts, das ist reine Symptombekämpfung und vielleicht sogar noch gefährlich. Was antworten Sie?
Es sind zwei Punkte zu beachten. Also hätten Sie mich vor 15 Jahren gefragt, hätte ich Ihnen zugestimmt. Aber seit 15 Jahren hat sich eben auch einiges geändert. Die Sache ist die, vielen ist ja vielleicht das Paris-Abkommen oder das Abkommen von Paris ein Begriff, in dem sich mehr als 200 Länder darauf geeinigt haben, um eben die katastrophalen Auswirkungen des Klimawandels möglichst einzugrenzen. Das kann man eben nur tun, wenn man den Anstieg der globalen Temperaturen auf unterhalb von 2 Grad, idealerweise 1,5 Grad, beschränkt.
Die 1,5 Grad haben wir ja jetzt schon gerissen, hören wir.
Genau, die haben wir letztes Jahr gerissen. Und wie Sie erwähnt haben, die CO2-Emissionen nehmen nicht ab. Und es ist dann daher unwahrscheinlich, dass auch das 2-Grad-Ziel zu erreichen ist mit Reduktionen der Emissionen alleine. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist, dass wir gerade eben mit der Emission von Treibhausgasen schon Geoengineering betreiben. Und wie gesagt, vor 15 Jahren hätte ich Ihnen gesagt, man sollte nicht das eine Geoengineering durch ein anderes ersetzen, sondern einfach damit aufhören. Aber wie wir gesehen haben, reicht die Reduktion nicht mehr aus.
Jetzt gab es ja schon viele Ideen, Treibhausgase aus der Atmosphäre herauszuholen. Also zum Beispiel hat man lange gedacht, dass großflächige Aufforstungsmaßnahmen helfen könnten. Da hat sich herausgestellt, die bringen vielleicht doch nicht so viel wie gedacht. Dann gibt's Anlagen, richtige Anlagen, um CO2 aus der Luft herauszufiltern und dann zum Beispiel tief im Erdboden versenken. Das ist scheinbar wahnsinnig teuer. Warum setzen Sie aufs Meer?
Weil es auf der einen Seite günstiger ist und es im Meer eben auch bestimmte Verfahren gibt, die nicht auf biologische Prozesse angewiesen sind. Und sobald das der Fall ist, dann macht sich die Quantifizierung, die trotzdem sehr schwierig sein wird, wie viel CO2 tatsächlich aufgenommen wurde. Aber sie wird einfacher, wenn die Biologie nicht involviert ist.
Was meinen Sie mit Quantifizierung? Also das zu messen, wie viel?
Genau, ja. Eine Abschätzung dafür zu kriegen, wie viel mit einer bestimmten Maßnahme CO2 wirklich aus der Atmosphäre entnommen wurde.
Gut, jetzt sagen Sie mal, was genau ist die Idee?
Die Idee ist einen natürlichen Prozess, der an Land stattfindet, das ist die sogenannte Gesteinsverwitterung, zu beschleunigen. So auf geologischen Zeitskalen sorgt die Gesteinsverwitterung dafür, dass basische Mineralien, also Silikatgesteine oder Kalkgesteine, sich auflösen und mit CO2 dann reagieren und dann ins Meer gespült werden. Und im Meer wird dann die sogenannte Alkalinität, das ist ein Maß dafür, wie gut das Wasser gegen Säure gepuffert ist, die wird dadurch erhöht. Und die Idee ist eben die sogenannte Ozeanalkalinisierung. Das ist dann die Zugabe von eben diesen basischen Mineralien direkt ins Seewasser, ohne eben über Land und den Prozess der Verwitterung zu gehen.
Also das Meer wird weniger sauer, ja. Basischer und das hat was für einen Effekt dann?
Das führt dazu, dass der Ozean dann extra CO2 aus der Atmosphäre aufnehmen kann.
Also wir machen oder Sie machen das Meer basischer, damit es in der Summe mehr CO2 aus der Atmosphäre aufnehmen kann. Und dieses CO2, was passiert dann mit dem im Meer?
Ja, das CO2, das verbleibt zum Großteil nicht als Gas, CO2, sondern reagiert mit Wasser und löst sich dann.
Und bleibt dann aber dauerhaft aus der Atmosphäre entfernt?
Ja, also sozusagen die gelösten Formen von CO2, die bleiben für sehr lange Zeit oder können für sehr lange Zeit im Meerwasser stabil sein.
Das heißt, Sie wollen diese Mineralien, also Silikatgestein oder Kalkgestein, als Mineralien einbringen ins Meer, aber von welchen Mengen reden wir denn da, damit das einen solchen Effekt hat, also dass man da wirklich große Mengen an CO2 zusätzlich aus der Luft rausholt?
Um nochmal vielleicht auf die Mengen einzugehen, wie viel wir denn sozusagen aus der Atmosphäre holen werden wahrscheinlich, da ist nochmal wichtig zu betonen, dass der Großteil des CO2-Problems, etwa 80-85%, vielleicht sogar 90%, die müssen über Reduktionen realisiert werden, also CO2-Reduktionen. Und dann bleiben eben nochmal 10-15% aus Industrien, die sehr schwer zu dekarbonisieren sind. Und wenn man sich diese Mengen anschaut, das sind schon, ja, etwa, das sind mehrere Milliarden Tonnen CO2 im Jahr. Und wenn man dann so vor Augen hat, dass je nach Material, was man verwendet, ungefähr für eine Tonne CO2 Speicherung im Ozean, man ungefähr, also ne, grob, eine Tonne Gestein braucht, dann kann man sich schon vorstellen, dass das große Mengen sind. Also es sind Mengen, die entsprechen oder sind in der Größenordnung zum Beispiel der globalen Zementproduktion.
Wenn ich mir das vorstelle, also dieses Gesteinsmehl ist es ja dann, das muss ja auch hergestellt werden. Also man muss ja einen Stein nehmen, was noch nicht auf natürlichem Wege verwittert ist, sondern was man dann so herstellt, um es ins Meer zu leiten. Das ist aber doch wahrscheinlich auch sehr energieaufwendig.
Das ist energieaufwendig, aber zurzeit viel weniger aufwendig zum Beispiel, als direkt CO2 aus der Luft zu extrahieren.
So, wir haben jetzt so das Bild gezeichnet, wie es am Ende aussehen soll. Also man entlässt Mineralien ins Meer, um das Meer weniger sauer zu machen, damit es mehr CO2 aufnimmt. An welchem Stadium dieser Entwicklung sind Sie und Ihre Kollegen jetzt?
Ja. Genau, also während sozusagen die chemischen Prozesse relativ gut bekannt sind, also was passiert, wenn man die Alkalinität im Meer erhöht und den pH, das ist recht gut verstanden. Aber was überhaupt noch nicht verstanden ist, sind sozusagen mögliche biologische Konsequenzen auf marine Nahrungsketten. Also wie reagiert die Biologie im Meer?
Und das ist ja auch etwas, was Sie untersuchen.
Genau, das ist das, was wir eben in diesem sogenannten Ocean Alkaline-Projekt unter anderem auch speziell untersuchen wollen.
Was könnte denn da passieren? Also natürlich jedes solcher Verfahren, die wirklich so groß in dieses Erdsystem eingreifen, denkt man ja erstmal, das bringt doch irgendwas durcheinander. Was könnte jetzt da zum Beispiel mit den Meeresorganismen passieren?
So wie an Land, so ist es auch im Ozean so, dass an der Basis der Nahrungskette oder des Nahrungsnetzes stehen Pflanzen. Also hier an Land hat man Gräser und Bäume, die den Hauptteil der Biomasse produzieren, indem die Pflanzen Photosynthese betreiben. Das heißt, sie benutzen Licht und CO2 aus der Luft, um organische Moleküle zu produzieren. Und dann hat man in der Nahrungskette wird dann sozusagen diese Energie weitergereicht zu höheren sogenannten trophischen Ebenen. Und im Meer ist es ganz genauso. Da ist an der Basis der Nahrungskette ist das sogenannte Phytoplankton oder das pflanzliche Plankton. Das sind mikroskopisch kleine, hauptsächlich Einzeller, die die Photosynthese betreiben und eben die Energie dann für die anderen trophischen Ebenen bereitstellt, bis zu zum Beispiel Fischen oder eben zu Walen oder größeren Säugetieren im Ozean. Und da ja Pflanzen Photosynthese betreiben und eben CO2 brauchen, könnte es eben passieren, dass wenn man den pH-Wert im Meerwasser deutlich erhöht und damit lokal die CO2-Konzentration, bevor es wieder eingasen kann, doch deutlich reduziert, dass zum Beispiel die Primärproduktion kohlenstofflimitiert wäre. Das wäre eine Möglichkeit, die man sich vorstellen kann.
Also dass weniger Pflanzen
ja, oder dass sie langsamer wachsen. Sie wachsen langsamer. Und das ist auch etwas, was wir zum Teil schon in Versuchen gesehen haben, dass zum Beispiel in einer Frühjahrsblüte, die setzt immer ein, wenn nach dem Winter viele Nährstoffe im Meerwasser vorhanden sind und sobald die Lichtverhältnisse genügend Licht bereitstellen für Photosynthese, dann fangen eben die Algen, die einzelligen Algen oder Pflanzen an zu wachsen. Und es kommt zu einer sogenannten Blüte, die dann natürlich dann von sogenannten Zooplankton dann irgendwann auch sozusagen vertilgt wird. Und wir haben eben in Experimenten schon gesehen, dass wenn man den pH-Wert über einen bestimmten Schwellenwert bringt, dass es dann zu einer Verzögerung dieser Frühjahrsblüte kommt.
Also die Algen wachsen langsamer.
Die wachsen langsamer, genau. Und damit kann es dann durchaus passieren, dass sich das sozusagen Räube-Beute-Verhältnis zwischen Algen und Zooplankton ändert. Und das kann dann eventuell dann wieder auch Effekte haben auf höhere trophische Ebenen, wie zum Beispiel Fisch.
Wenn die Algen langsamer wachsen, hätte das nicht sogar auch einen möglichen Vorteil? Denn ist es nicht jetzt schon so, dass wir hatten mal eine Folge in Das Wissen, in der es darum ging, dass Algenblüten weltweit immer mehr zunehmen, was richtig ein Problem zum Teil auch ist, weil immer mehr Nährstoffe eingeleitet werden und die Meere überdüngt sind. Könnte das nicht sogar ein positiver Effekt sein, dass man diesem Algenwachstum, diesem übermäßigen Algenwachstum so entgegenwirkt?
Das wird man wahrscheinlich nicht tun, denn auch wenn die Algen langsamer wachsen, sie sind doch jedenfalls in den meisten Regionen der Welt, außer es sind Gebiete, wo vielleicht wirklich so ein wahres Übermaß an Nährstoffen vorhanden ist, sind sie doch trotzdem in der Lage, alle Nährstoffe zu nutzen. Es dauert einfach nur länger.
Und ein anderer positiver möglicher Nebeneffekt ist mir jetzt noch gekommen, weil Sie sagen, wir machen das Meer basischer, weniger sauer. Wäre das nicht sogar ein Vorteil? Denn bisher sind ja die Meere dadurch, dass sie zusätzliches CO2 aus der Luft aufgenommen haben, wegen unserer Emissionen, sind ja schon saurer geworden. Also durch das immer mehr CO2 in der Luft bildet sich auch im Meer Kohlensäure, was das Ozeanwasser sauer macht, was dann wiederum für alle Organismen gefährlich ist, die Kalkschalen bilden. Wenn Sie jetzt das Meer mit Mineralien alkalischer, basischer machen, weniger sauer, wäre das nicht auch sogar ein positiver Nebeneffekt? Also dass Sie auf diese Weise der Versauerung der Meere entgegenwirken?
Ja, das ist in der Tat so. Und das ist auch sogar noch der Fall, nachdem die Atmosphäre und das Wasser sich wieder äquilibriert haben für CO2.
Also ins Gleichgewicht gekommen sind.
Genau, also man sozusagen verringert ja durch die pH-Werterhöhung die CO2-Konzentration, dann gast CO2 aus der Atmosphäre nach, was ungefähr mehrere Monate bis Jahre dauert. Und selbst danach, nach diesem sozusagen wieder ins Gleichgewicht kommen, wird der pH leicht höher sein im Vergleich zum
Stand jetzt.
Zum Stand jetzt, genau.
Und das wäre ja eigentlich gar nicht so schlecht, wenn es dann wieder weniger sauer ist.
Genau.
Okay, jetzt geben Sie uns mal einen Überblick. Also ist das sozusagen Ihre Idee, an der Sie in Kiel forschen? Oder ist das, also welchen Stellenwert genießt diese Methode innerhalb der gesamten Diskussion im Moment?
Also es ist eine, Modelle haben ja viele schon durchgerechnet, viele verschiedene Methoden, CO2 aus der Atmosphäre zu bekommen und entweder an Land zu speichern oder im Ozean. Und was sozusagen alle diese Methoden angeht, die in Modellen dann getestet wurden, war eben diese Ozeanalkalinisierung hatte eben das größte Potenzial. Also man kann die größten Mengen damit an CO2 speichern. Deswegen gibt es auch ein Augenmerk auf diese Technik und diese Erforschung. Und vor allem auch deswegen, weil jetzt schon, obwohl wir noch so wenig wissen, es doch weltweit Start-ups gibt, die sich gegründet haben, die genau das machen wollen. Und die sind Startups und haben eben den Fokus eben auf der CO2-Speicherung und nicht so sehr auf der Untersuchung von möglichen negativen Effekten, zum Beispiel auf die Umwelt. Oder sagen wir so, sie müssen natürlich wahrscheinlich je nach Land auch bestimmte Auflagen erfüllen. Aber das ist sozusagen ein Bruchteil von dem, was wir in so einer Studie abdecken können.
Jetzt forschen Sie daran und wir haben es ja schon gesagt, also in diesem großen Stil passiert das jetzt noch nicht, sondern Sie forschen auch an den möglichen Gefahren. Wie testen Sie sowas? Also wie sehen Ihre Experimente aus?
Also wir haben hier in Kiel sogenannte Mesokosmen-Experimente durchgeführt. Das Mesokosmen, das ist im Prinzip ja griechisch für einen kleinen Kosmos. Das kann man sich vorstellen wie große Plastiksäcke, die an so Strukturen, die im Meer schwimmen, befestigt werden. Und die können dann gefüllt werden mit dem regulären Seewasser. Und dann hat man sozusagen ein eingeschlossenes Ökosystem, das man dann manipulieren kann, ohne dann auch die Umwelt sozusagen in Gefahr zu bringen.
Also Sie forschen nicht im Freiland?
Nein. Zurzeit sind auch wären Feldexperimente gar nicht erlaubt. Das sind ja größere Laborexperimente, die wir aber unter natürlichen Bedingungen hier draußen, was Temperatur und Lichtverhältnisse angeht, durchführen.
Und das, was Sie dort rausbekommen, kann man das aber so ohne weiteres dann auf die großen Ozeane übertragen, die ja von den Polen bis zum Äquator, also auch durch verschiedene Klimazonen sich erstrecken. Also es ist ja nicht überall Kieler Bedingungen.
Das ist wohl wahr. Deswegen haben wir hier in Kiel, und in Kiel sind die Bedingungen ja auch nicht immer gleich.
Genau.
Deswegen haben wir hier diesen Versuch mit dem gleichen Versuchsaufbau dreimal im Jahr wiederholt. Also einmal im Frühjahr, dann im Sommer und im Herbst, um zu gucken, ob es mögliche saisonale Effekte gibt.
Und unterm Strich, also sind so Ihre ersten Ergebnisse eher so, dass Sie sagen würden, ja, aus biologischer Sicht grünes Licht für diese Methode oder?
Es ist Jein. Mhm. Also wir haben ja jetzt diese Versuche gemacht mit den Mineralien, den Partikeln. Und das ist auch tatsächlich eins der ersten Experimente auf, ja, mit einem größeren Nahrungsnetz, nicht nur an einzelnen Arten gewesen, dass eben Alkalinität in Form von Partikeln zugegeben hat, die sich dann erst lösen müssen und das dauert eine Weile. Während hingegen vorherige Experimente mit sozusagen flüssiger Alkalinität gearbeitet haben, da ist die Alkalinität sofort vorhanden und es gibt keine Partikel.
Und diese flüssige Alkalinität, also was geben Sie dann da rein?
Das ist dann einfache Natronlauge. Und wir sehen eben große Unterschiede zwischen den Experimenten mit flüssiger Alkalinität im Vergleich zu diesen Partikeln, sodass es so aussieht, als könnten diese Partikel zusätzlich noch weitere negative Effekte haben, als nur eben den pH-Wert zu verändern.
Okay, das heißt aber, die Idee ist ja letztlich wirklich mit diesen festen Mineralienpartikeln, also Gesteinsmehl praktisch zu arbeiten, oder?
Gesteinsmehl ist eine Möglichkeit, also Natronlauge sozusagen so in Flaschen abgefüllt, die man dann ins Meerwasser gießt, das ist nicht realistisch. Aber es gibt Elektrolyseverfahren oder elektrochemische Verfahren aus Meerwasser direkt in sozusagen Lauge und Säure zu spalten und dann die Lauge wieder zuzugeben und die Säure müsste man dann sozusagen anderweitig verwerten.
Mhm. Sie erforschen jetzt sozusagen die biologischen Folgen eines solchen Verfahrens. Was muss noch alles erforscht werden, damit das mal irgendwann in Serie gehen kann oder wirklich einen echten Beitrag leisten kann, um CO2 aus der Atmosphäre zu holen?
Ja, man muss sozusagen biologische, wahrscheinlich Grenzwerte muss man definieren. Man muss gucken, welche Mineralien oder ob es ein flüssig oder partikuläre Alkalinität ist, was besser geeignet ist. Sie erwähnten vorher, dass Tropen, Subtropen oder gemäßigte Zonen vielleicht auch Unterschiede haben. Zum Beispiel ist die Löslichkeit von verschiedenen Mineralien auch unterschiedlich. Manche lösen sich schneller in kaltem Wasser, manche besser in warmem Wasser. Also da gibt es viel zu tun, was sowohl die Chemie angeht, aber eben auch dann auch mögliche Einflüsse auf die Biologie. Und dann sind natürlich auch noch viele technische Dinge auch nicht geklärt.
Aber ich habe schon richtig verstanden. Also am Schluss sagen Sie, wird eher Gesteinsmehl nicht die Methode der Wahl sein, sondern eher dieses Zugeben von flüssiger Base, von alkalischer Flüssigkeit.
Am Endeffekt wird es wahrscheinlich nicht irgendwie ein Verfahren geben, das überall gleich gut ist.
Mhm.
Und so denke ich, dass Mineralien auch ihre Anwendung finden werden. Wahrscheinlich nur bestimmte Mineralien, bestimmten Regionen, zu bestimmten Zeiten, auch mit bestimmten Schwellenwerten auch nur. Aber es wird nicht so sein, dass es sozusagen so eine Technik für alles geben wird.
Also wir müssen keine Berge abtragen, um dieses Gesteinsmehl zu erzeugen.
Vielleicht keine großen Berge, aber also es wird schon eine Menge sein, wenn man es anwenden will.
Jetzt haben Sie gesagt, es kommt auch darauf an, wo man diese basischen Mineralien oder Flüssigkeiten einleitet. Also es kommt darauf an hinsichtlich der Folgen, was passiert dann mit den Organismen, das kann unterschiedlich sein, hinsichtlich der Effizienz, wie viel CO2 wird aus der Atmosphäre aufgenommen. Vermischt sich aber nicht sowieso das Meerwasser am Ende? Also selbst wenn ich das jetzt, wenn Sie es bei sich in Kiel einleiten würden in großem Maßstab, wäre das doch wahrscheinlich innerhalb von ein paar Tagen, keine Ahnung, im Atlantik und oder sonst wo und vermischt sich dann weltweit über den Ozeanen.
Ja, also das wird passieren. Und man wird dann auch sozusagen Gradienten haben. Also wenn man hier sich vorstellt, in Kiel hat man hier in der inneren Förde, würde man das einleiten. Je weiter man von diesem Einleitungspunkt wegginge, desto weniger würde man dann sozusagen messen an Alkalinität.
Mhm.
Und abhängig von den lokalen Strömungen und Windbedingungen kann das dann eventuell sogar so sein, dass man in 10 Kilometer Entfernung vielleicht schon gar nicht mehr messen kann.
Also was ist so Ihre Perspektive? Wann wird das in großem Stil passieren?
Das kann ich Ihnen nicht sagen. Es ist klar, dass wir in, sagen wir mal, 10 bis 15 Jahren bräuchten wir eine Technik, die in großem Stil eingesetzt werden kann. Aber da, bevor sowas geschieht, brauchen wir erstens die wissenschaftliche Grundlage und dann brauchen wir als Gesellschaft einen Diskurs, welche Risiken wir als akzeptabel ansehen im Vergleich zum Nichtstun und einem fortschreitenden Klimawandel.
Ich wollte gerade sagen, weil diesen Diskurs gibt es bezüglich dieser Technik noch gar nicht. Also wenn es darum geht, wir pumpen CO2 in die Tiefe, ne? Wir verstauen das CO2 irgendwo im Erdinneren oder im Erdboden und pumpen das nach unten. Dann gab es große Diskussionen, gerade auch in Deutschland. Nein, machen wir nicht zu gefährlich. Also daher kommt ja diese Abwehrhaltung auch gegen Geoengineering. Die Diskussion bei Ihnen hat noch gar nicht angefangen. Was befürchten Sie da?
Also ich befürchte nichts. Also ich bin da offen. Also ich bin sozusagen ein Advokat der Forschung. Also dass Forschung daran betrieben werden muss, damit wir eben die Grundlage haben, um eine informierte Diskussion angehen zu können. Aber ich bin jetzt nicht jemand, der sagt, das ist etwas, diese Technik ist etwas, die wir einsetzen müssen. Das können wir nur als Gesellschaft gemeinsam entscheiden.
Ein gängiges Argument gegen überhaupt solche Techniken ist ja auch, man will sich damit Zeit verschaffen oder es könnte ein Anreiz sein, bei der Verminderung der Emissionen nicht mehr so aufs Gas, ne, das ist ein falsches Bild, bei der Verminderung der Emissionen einfach langsamer zu machen, weil man hat ja dann die Technik, die das CO2 wieder aus der Luft rausholt. Teilen Sie dieses Argument oder sehen Sie da eine gewisse Berechtigung da drin?
Ja, ich sehe schon eine gewisse Berechtigung. Und wie gesagt, vor 10, 15 Jahren hätte ich Ihnen da auch zugestimmt. Nun sind wir aber in der Lage, dass wir es unbedingt, eine Technik brauchen wir. Die Frage ist, welche dann? Und es wird wahrscheinlich so sein, dass vielleicht dann einige Emissionen oder Emissionsvermeidung doch langsamer voranschreiten als vielleicht ohne solch eine Technik. Aber wie gesagt, 85-90% muss über CO2-Reduktion sowieso geschehen, weil sonst die Menge an negativen CO2-Emissionen ist einfach zu groß, als dass sich das stemmen ließe. Das heißt, Reduktionen sind nicht vom Tisch. Und hoffentlich beschleunigen wir das auch noch, weil die Mengen an CO2, die wir zusätzlich durch solche Geoengineering-Techniken aus der Atmosphäre ziehen können, sind limitiert.
Jetzt sind Sie für dieses Projekt extra von Australien wieder nach Deutschland gekommen, nach Kiel, weil dort die Forschungsbedingungen besser sind oder weil genau dort einfach diese Projekte gefördert werden? Oder was ist der Hintergrund?
Der Hintergrund ist, dass diese Mesokosmen-Anlage ist etwas, die hier von Kiel betrieben wird und in Kiel verortet ist. Und deswegen bin ich eben auch nach Kiel gekommen.
Aber Australien ist beteiligt, also Ihre Universität.
Genau, ja.
Das ist also ein Gemeinschaftsprojekt.
Das ist ein Gemeinschaftsprojekt zwischen zwei australischen Universitäten. Das ist auch noch in Tasmanien. Dann Kanada, Dalhousie University in Halifax und Universität von Hamburg. Und das Geomar natürlich.
Kennen Politiker Ihre Forschung?
Ja, also wir hatten hier vor einiger Zeit auch einen parlamentarischen Abend in Kiel. Und da sind verschiedene Projekte zur CO2-Speicherung im Ozean vorgestellt worden. Und eben auch klargestellt worden, dass wir demnächst hoffentlich auch dahin kommen, dass Forschung auch im Feld möglich wird.
Denn wie waren die Reaktionen?
Doch positiv in die Richtung, dass viele auch realisieren, dass wir etwas tun müssen. Das heißt, wenn es um Forschung geht, dass wir sozusagen diese Wissensgrundlage brauchen und kleinere Feldstudien müssten wahrscheinlich demnächst auch erlaubt werden.
Sind wir gespannt.
Das Wissen.
Geoengineering im Meer mit Mineralien gegen den Klimawandel. Darüber habe ich mit dem Meeresbiologen Kai Schulz gesprochen. Vielen Dank fürs Kommen.
Ja, gern geschehen.
Ich bin Gabor Pahl.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreieckwerder. Zwischen Potsdam-Nord und Vöben gibt es Stau an einer Baustelle, 10 Minuten Verzögerung. Stadtverkehr Berlin. Auf dem Stadtring A100 Richtung Wedding geht es zwischen Schmargendorf und Spandauer Damm nur stockend voran. Auch hier 10 Minuten plus. Tiergarten und Mitte. Die Straße des 17. Juni und die Ebertstraße sind vor dem Brandenburger Tor bis zum Abend wegen einer Demonstration gesperrt. Friedenau. Die Schmeljanstraße ist zwischen Friedrich-Wilhelm-Platz und Kaisereiche wegen eines Straßenfestes bis morgen Abend voll gesperrt. Aktuelles zur S-Bahn. Die S47 fährt wegen einer Weichenstörung nur zwischen Schöneweide und Spindlersfeld. Und wegen Bauarbeiten fahren Busse statt Bahnen. Für die Linien S3, 5, 7 und 9 zwischen Ostbahnhof und Alexanderplatz bis Mittwoch Betriebsschluss. Für die S3 zusätzlich zwischen Erkner und Dransdorf 4 bis 4. Mai.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 15 Uhr mit Kerstin Reinsch. Guten Tag. Papst Franziskus hat trotz seiner körperlichen Schwächung den traditionellen Segen Urbi et Orbi gespendet, der Stadt und dem Erdkreis. Den Ostergottesdienst auf dem Petersplatz in Rom hatte zuvor vertretungsweise ein Kardinal geleitet. Franziskus zeigte sich erst im Anschluss an die Messe. Aus Rom Lisa Weiß.
Der 88-Jährige erholt sich noch von einer schweren Lungenentzündung. Der Papst hat aber die Osterbotschaft selbst vorbereitet, wenn auch nicht selbst gesprochen. In ihr hat er sich für Frieden und gegen ein allgemeines Wettrüsten ausgesprochen, für Religionsfreiheit, Gedanken- und Redefreiheit und Respekt vor der Meinung anderer.
Russland und die Ukraine werfen sich gegenseitig vor, die von Moskau einseitig verkündete Waffenruhe zu missachten. Der ukrainische Präsident Selenskyj sagte, die russische Armee wolle den Eindruck eines Waffenstillstands erwecken, versuche aber vereinzelt vorzurücken. Es habe zahlreiche Fälle von Artilleriebeschuss gegeben. Von russischer Seite hieß es ebenfalls, dass die Ukraine die Feuerpause gebrochen hat. Gestern hatte der russische Präsident Putin überraschend eine einseitige Waffenruhe ausgerufen. Sie soll heute Abend enden. Der Präsident des Deutschen Handwerksverbands Dittrich befürchtet steigende Kosten bei den Sozialversicherungsbeiträgen. Im Koalitionsvertrag von Union und SPD stehe nicht, wie man die ausufernden Kosten für die sozialen Sicherungssysteme in den Griff bekommen wolle, sagte Dittrich den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Besonders betroffen sei das Handwerk. Gerade lohnintensive Leistungen könnten unbezahlbar werden, so Dittrich. Die Gewerkschaft der Polizei fordert ein generelles Waffenverbot für alle Bahnhöfe, Züge und Busse. Der GdP-Vorsitzende für den Bereich Bundespolizei Roßkopf kritisierte, im Moment gäbe es einen Flickenteppich an Regelungen. Die Innenministerkonferenz müsse eine bundesweite Lösung erarbeiten. Sonst entwickelten sich Bahnhöfe immer mehr zu Angsträumen. Zuletzt hatte Berlins Innensenatorin Spranger ein Waffen- und Messerverbot im gesamten Nahverkehr angekündigt. Vor dem Hilton Hotel in Berlin-Mitte hat es am frühen Morgen eine Schießerei gegeben. Wie die Polizei dem RBB bestätigte, ist eine Person verletzt worden und kam in ein Krankenhaus. Laut einer RBB-Reporterin hat am Vormittag die Kriminalpolizei den Tatort untersucht, auch Polizei.